Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Bäm! Verliebt. 1, 2 oder 3 Sekunden in der Bahn, in der Uni, am See, im Sommer. Gelegenheiten, sich in Menschen für ganz kurz zu verknallen, gibt es im Alltag ja ziemlich viele. Nur sind diese Gelegenheiten oft so flüchtig, dass wir sie gerne vergessen. Wir wollen sie heute hier ein bisschen länger feiern in der ab 21, unter anderem mit dem Paartherapeuten Holger Kunze. Er sagt, dass durch das ständige Verlieben möglicherweise die Liebe leidet.
Die Gefahr besteht darin, dass wir uns nie darauf einlassen, dass wir eventuell schon mit dem Richtigen zusammen sind.
Interessante Perspektive, verliebt sein als Gefahr. Lilly vom Sex Tapes Podcast geht diese Gefahr gerne und oft ein, besonders diese Sekundenverliebtheit. Ihre Podcast-Kollegin Lotte hingegen, die ist da ein bisschen zurückhaltender, obwohl sie eigentlich schon mindestens eine sehr gute Erfahrung damit gemacht hat.
Mir ist es tatsächlich passiert, so sehr, dass daraus eine Beziehung entstanden ist. Also das ist der Spoiler Alert. Vor vielen Jahren sah ich so einen Typen in der Straßenbahn und dachte, oh, ganz niedlich.
Ja.
Und es ging tatsächlich dieses Kopfkino los. Ich habe mir jetzt nicht ein Leben mit ihm ausgemalt, aber dachte so, ich weiß nicht warum, aber ich möchte dich auf jeden Fall kennenlernen. Und war auch so ein bisschen über mich selbst irritiert, weil ich so dachte, ich weiß nichts über dich. Also ich weiß nicht, wie du heißt. Du könntest irgendwie das krasseste Arschloch sein oder tierisch langweilig. Aber irgendwas kriegt mich.
Irgendwas kriegt dich. Und dann ist er ausgestiegen oder wie es weiterging, wollen wir gleich noch auflösen. Halte die Spannung. Lilly, kennst du es auch, das mit diesen Sekundenverliebtheiten?
Ständig und täglich.
Ständig und täglich. Wo bewegst du dich denn, meine Güte?
Naja, ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man Verliebtsein definiert. Also für mich ist das nicht eingeschränkt auf romantisches Verliebtsein, sondern ich kann ja auch einfach Menschen ganz großartig und toll finden oder Momente ganz toll finden. Und das passiert mir tatsächlich sehr viel.
Okay, aber wie lange findest du die dann toll?
Für den Moment.
Und dann puff, wieder weg.
Kann sein, ja, manchmal.
Verfolgst du das dann auch noch weiter? Also, dass du den Leuten dann vielleicht deine Nummer zusteckst oder die zumindest ansprichst oder irgendwie sowas?
Ja, habe ich auch schon gemacht. Tatsächlich bin ich meistens eher so ein bisschen zurückhaltend und lade eher so das Gegenüber dazu ein oder fordere das Gegenüber dazu auf.
Das ist interessant. Vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie macht man das in der, nehmen wir jetzt die Bahn, weil das ist sozusagen das, was jeder kennt. Wie kriegt man jemand anderen denn aus dieser Schockstarre da rauszukommen? Das ist ja jetzt nicht gerade das Einfachste der Welt.
Ja, gute Frage. Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist dem anderen zu zeigen, hey, ich bin ganz normal.
So. Bin kein Weirdo, der dich jetzt hier anstarrt.
Genau, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich habe jetzt auch nicht vor, dich zu attackieren oder so. Und einfach freundlich zu sein. Also tatsächlich ist es ja manchmal erstaunlich, wie sehr wir manchmal davon abweichen. Wenn wir jemanden spannend finden, dann gehen wir manchmal eben erst recht nicht auf diese Person zu und sind vielleicht eher unterkühlt, weil wir so ein bisschen zu nervös sind. Und eigentlich ist das Beste, was man in dem Moment ja machen kann, die Person einfach mal anzulächeln und zu zeigen, hey, ich finde dich irgendwie toll.
Finde ich irgendwie gut. Dabei kann es ja aber auch am Ende vielleicht sogar bleiben. Das kann einem ja auch für ein paar Sekündchen ein gutes Gefühl vermitteln. Lotte, du hast schon gespoilert, wie verrückt hier. Du hast den Typen aus der Straßenbahn angesprochen oder wie ging es weiter dann?
Es gab so noch eine Zwischenpause. Also wir haben eine Weile gebraucht von dem ersten Moment bis zum ersten Date. Bei der ersten Bahnfahrt habe ich mich nicht getraut, weil es natürlich irgendwie nicht so einfach ist, in der Straßenbahn aus dieser Sekundenschockstarre zu erwachen. Zum Glück hat dieser Mensch in meiner Nachbarschaft gewohnt und wir sind dann noch ein paar Mal Straßenbahn zusammengefahren.
Ah, so ein Glück.
Und irgendwann meinte ich so, hey, wollen wir nicht mal uns nicht nur zufällig in der Straßenbahn treffen?
Und dann hat er gesagt?
Dann hat er erst Nein gesagt.
Nein!
Aber auch nur vor Aufregung. Meinte so, nein, doch, können wir machen. Und dann haben wir uns getroffen, ja.
Und dann?
Dann haben wir uns nochmal getroffen und nochmal getroffen. Irgendwann und? Haben wir eine Beziehung geführt.
Und wie lange hielt die dann?
Ein paar Jahre.
Wow! Also es ist ja tatsächlich ein guter Beweis dafür, dass es sich lohnt, aus dieser Schockstarre rauszugehen, die Lilly angesprochen hat oder ihr beide angesprochen habt. Ne? Und du hast mir schon verraten, dass es ihn immer noch gibt in deinem Leben, aber ihr seid nicht mehr als Paar. Ihr seid kein Paar mehr, ne?
Genau, also wir haben uns nach ein paar Jahren Beziehung getrennt. Nicht, weil wir irgendwie andere Menschen in der Straßenbahn toll fanden, aber wir sind immer noch sehr gut befreundet. Also der erste Impuls hat nicht getrügt.
Hat nicht getrügt. Darüber wollen wir auch gleich noch sprechen. Lilly, was ist für dich der Unterschied zum, ich nenne es jetzt mal, normalen, eher langsamen Verlieben? Oder geht Verlieben vielleicht gar nicht langsam, sondern es ist immer so bam und irgendwie alles ist klar.
Oh, das ist eine total spannende Frage, finde ich, weil, also habe ich ja gerade schon gesagt, so wann fängt denn überhaupt die Verliebtheit an? Also ab wann nenne ich das denn überhaupt Verliebtheit? Also für mich ganz persönlich zum Beispiel gibt es noch so den Unterschied zwischen verknallt sein, verliebt sein und irgendwann viel, 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 viel später Liebe. Mhm. Und ich glaube, für mich ist es dann verliebt sein und das kann sehr schnell passieren, wenn ich so ein, also wenn ich so an nichts anderes mehr denken kann. Mhm. Wenn diese Person so sich in jeden Gedanken so reinschmuggelt und irgendwie immer da ist und so präsent ist.
Aber schon über mehrere Tage, Wochen dann vielleicht.
Genau, eher, ne? Genau. Das ist für mich dann eher wirklich so ein Zeichen von, oh, jetzt irgendwie diese Person lässt mich einfach nicht mehr los.
Mhm. Also und ist das, worüber wir eigentlich sprechen, eher so verknallt sein dann im ersten Moment, ne?
Genau, für mich wäre das eher verknallt sein, weil so das merke ich ja erst im Laufe der Zeit. Das merke ich ja eben nicht so in dem Moment, sondern erst so über die Zeit.
Verknallt sein? Geht das auch, Lotte, bei dir bei Frauen?
Absolut.
Oder ist das okay, geschlechtsunspezifisch?
Ja, und ich finde, verknallt sein und aber auch verliebt sein ist für mich gar nicht so sehr an ein nur sexuelles oder Beziehungsinteresse gekoppelt. Also ich habe diese erste Verknalltheitsphase oder auch dann später dieses Verliebtsein super oft in freundschaftlichen Kontexten. Mhm. Also es ist für mich sowohl geschlechtsunabhängig als auch losgelöst von Sexualität, Beziehungsinteresse.
Also es ist eigentlich eher so ein Anzeichen, dass man einen Menschen in irgendeiner Weise gut findet, vielleicht sogar, ja, wenn es dann doch romantisch ist oder sexuell begehrt, also auf einer Skala von bis irgendwo. Gutes Anzeichen. Verliebt ihr euch an sich eigentlich gerne, egal ob schnell oder langsam?
Latte, Latte. Ich fange mal an. Ich verliebe mich tatsächlich total gerne und ich genieße das auch total, weil es so ein energetisches Gefühl ist. Also da liegt ja so ganz viel Energie dahinter, verliebt zu sein. Ne, so die Schmetterlinge im Bauch und es gibt so ganz viel Inspiration und Kreativität, die auf einmal so losflattert. Mhm. Das finde ich total schön.
Ist das so ein bisschen wie wenn man einen fetten Schokoriegel nach dem Kaffee zu sich nimmt und dann ballert der Zucker so schön durch die Blutbahn, oder?
Ich finde, es ist noch mehr als das, weil das ist ja so, das ist ja wirklich so ein kurzer Rausch. Mhm. Und wenn Verliebtsein schön ist, finde ich, dann hört das nicht einfach so auf, sondern dann ist das eher sowas, was sich vielleicht umwandelt in irgendwas anderes, aber diese Qualität von Inspiration und so Energie, die ist trotzdem irgendwie noch da, die lebt so in einem weiter irgendwie und dann macht man vielleicht was anderes damit. Also man muss ja auch nicht immer danach handeln, man kann ja auch irgendwas ganz anderes damit machen. Hm.
Lotte, ähnlich bei dir oder fühlt sich das anders an?
Ganz anders.
Ah.
Wir haben so gelacht, weil Lilly auch irgendwann mal in so einer Situation dabei war, als ich auch nach einem längeren Prozess festgestellt habe, fuck, ich bin verliebt. Mhm. Und ich habe so eine halbe Panikattacke bekommen. Also ich war so, nein, ich möchte das nicht. Ich war erstmal so voll in Abwehr. Und ich glaube, ich hatte wirklich lange Zeit da ganz viel Angst auch mit drin. Mhm. Also ich kenne diese Energie und ich kenne auch den Rausch. Und kann mich da irgendwie reingeben und gleichzeitig gab es da immer einen großen Angstanteil auch. Was ist, wenn das unerwidert bleibt? Was ist, wenn ich irgendwie Zeichen falsch deute? Wenn ich mich in was verrenne? Dann ist diese ganze Energie und dieser Rausch, dann ist das ja irgendwie falsch.
Mhm. Womit hängt das zusammen? Vor allem auch mit Enttäuschungen aus der Vergangenheit? Oder entspricht das auch so ein bisschen deinem Charakter sonst im Leben, vorsichtig zu sein?
Na, ich glaube, ich bin jemand, der auch Gefühle ganz gerne mal zerdenkt. Mhm. Also selbst wenn ich fühle, kommt dann nochmal so ein irgendwie die Ratio rein und sagt so, das ist aber komisch, dass du das jetzt fühlst, weil die Rahmenbedingungen sind ja das und das. Und ich glaube natürlich auch, spielen Enttäuschungen mit rein. Also nie, dass mir irgendwie wahnsinnig doll das Herz gebrochen wurde. Mhm. Aber wenn man vielleicht auch mal sehr glückliche Beziehungen geführt hat, die dann irgendwann zu Ende gegangen sind, weil Rahmenbedingungen nicht mehr gepasst haben, gar nicht mal mehr, weil man nicht mehr verliebt war oder nicht mehr geliebt hat, dann hat man natürlich schon ein bisschen vorab Angst vor dem Ende.
Vor dem Hintergrund natürlich eigentlich ein Wahnsinn, dass du dich in der Straßenbahn schockverliebt hast, schockverknallt hast. Da hätte ja auch der Bauch oder der Kopf in dem Fall dann ja eher dazwischen grätschen können.
Der kam auch ab und zu rein, ja. Aber trotzdem war das Gefühl da. Also das Gefühl geht ja dann bei mir nicht weg, aber es gibt immer so einen Zwiespalt zwischen geiler Rausch und ich mag das Gefühl und was ist, wenn es schief geht und ich ganz doll enttäuscht werde.
Aber du kannst diesen Rausch nicht so kopfmäßig steuern, dass er jetzt, also du bist nicht Herr der Lage oder Herrin der Lage, Frau der Lage oder wie ist das? Also überkommt es dich oder kannst du das steuern, das Verliebtsein?
Ich kann das nicht steuern. Nee.
Du guckst so, als wäre es eine komplett unlogische Frage, aber nach dem, was du gerade gesagt hast, grätscht der Kopf da schnell dazwischen. So hört es sich an zumindest.
Ja, und das ist dann so ein Ausbalancieren, wem ich irgendwie mehr Gehör geben möchte, dem Kopf oder dem Bauch, dem Herz. Ja. Und das ist so ein innerer Kampf, den ich dann auch so irgendwie mit mir selbst austrage. Aber es hat sich auch verändert. Also mittlerweile bin ich da auch entspannter und kann auch sagen, okay, die paar Male, die du verliebt warst, ist es auch nicht komplett gegen die Wand gefahren. Die Welt ist nicht untergegangen.
Ist nicht komplett scheiße, ja. Lilly, wenn du mal nicht gerade verliebt bist, sondern vielleicht schon eine Stufe weiter, wie auch immer man die da nennt, in einer Beziehung bist, ist dann für dich Verlieben immer noch okay? Mit jemand anders?
Also ich glaube, das kommt auch wieder so ein bisschen drauf an, wie weit das geht. Also ich glaube, dieses Verknallen und Verlieben, so dieser kurze Rausch, den finde ich total wichtig, dass der auch nicht weggehen muss, sondern dass das was Schönes ist, was auch bleiben darf, auch in Beziehung. Und wenn ich mir das versage, dann versage ich mir ja vielleicht auch mit meinem Partner, mich immer wieder neu zu verlieben. Weil das ist ja genauso wichtig. So. Also ich muss ja immer wieder offen sein dafür.
Lotte, wie hältst du es in Beziehungen? Darf man sich auch vielleicht diesem Rausch so hingeben oder ihn vielleicht sogar suchen?
Also ich glaube, das müssen beide Beziehungspartner untereinander auf jeden Fall aushandeln, wie weit man sich dem hingeben kann, wie weit man vielleicht auch aktiv danach sucht. Ich für mich persönlich finde es auch absolut wichtig, dass das möglich ist, weil ich da einfach Lilly auch in allen Punkten zustimmen kann. Also gerade dieses sich neu in den Partner oder die Partnerin verlieben in einer langjährigen Beziehung. Und was ich vorhin auch meinte mit, ich verliebe mich ja nicht nur in Beziehungspartner oder Menschen, die ich sexuell attraktiv finde, sondern auch auf einer freundschaftlichen Ebene. Also das fällt ja eben für mich mit rein. Und ich würde mich sehr eingeschränkt fühlen, wenn das nicht mehr möglich wäre.
Hat sich eine von euch beiden schon mal falsch verliebt?
Was heißt das?
Das heißt, dass man in dem Moment vielleicht völlig geflasht ist oder sich diesem Rausch hingibt, aber dann im nächsten Moment sofort feststellt, oh, Riesentrottel.
Ja.
Ja. Okay, gut.
Definitiv.
Nicken auf beiden Seiten.
Aber das Geile ist ja, dass der Rausch so überwältigend ist, dass man über sowas locker hinwegkommt.
Ja, oder man verliebt sich dann einfach halt wieder neu in
jemand
anderes.
Das meine ich, genau.
Ja, genau.
Der Rausch ist dann auch einfach sehr schnell vorbei, wenn man auf einmal merkt, oh, da habe ich mir irgendwie was anderes vorgestellt.
Da kommt der Kater.
Ja, auf jeden Fall.
Lotte und Lilly vom Sextapes Podcast. Wir haben gesprochen über das Verliebtsein, über das Verknalltsein, über diese intensiven Momente, wenn man in der Bahn, in der Uni, wo auch immer, einen anderen Menschen sieht, der einen komplett umhaut. Vielen Dank, schön, dass ihr da wart.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn man auf einer Party ist und außer der Gastgeberin oder den Gastgeber niemand kennt und dann ist da doch jemand in der Küche, in der Ecke und man denkt einfach nur, wow, was für ein schöner, kluger Mensch. Kleiner Cut, im Film gibt es dann noch ein paar Umwege, aber am Ende wurde aus dieser kleinen Schockverliebtheit dann die große Liebe. Man zieht zusammen, man kriegt Kinder und alles ist ganz wunderbar. Ob das auch im realen Leben so möglich ist, das wollen wir jetzt klären mit Holger Kunze, Paartherapeut aus Berlin. Hallo Holger.
Hallo.
Gibt's das denn überhaupt, dieses Schockverliebtsein, Augenkontakt, Boom, Liebe, Ehe?
Das gibt es, natürlich gibt es das. Natürlich mit der Einschränkung, dass, wie du das eben erwähnt hattest, dass es schön und klug ist nicht der erste Gedanke. Der erste Gedanke ist nur schön. Wir gehen also auf visuelle Signale und dann finden wir im Gespräch miteinander noch heraus, ob auch derjenige, den wir schön finden, auch noch attraktiv in seinem So-Sein, in dem, was er spricht,
ausmacht und dann kann es das alles geben und das ist eine wunderbare Geschichte.
Das heißt, wir sind wirklich so einfach, dass wir nur auf die Reize, die äußeren Reize reagieren oder können wir auch da schon was reininterpretieren?
Naja, wir sind ja mittlerweile in einer Kultur, wo quasi auch Klamotten irgendwas signalisieren. Entsprechend kann man da auch was oder Frisur oder Accessoires. Natürlich können wir das machen, aber von der grundlegenden Idee, wie das vorgesehen war in der Evolution, ist es natürlich ein rein visueller Reiz.
Und was ist mit Düften, die man ja jetzt auf hoffentlich auf Distanz nicht so riecht, aber...
Das ist auch ganz klassisch, ganz wichtig. Olfaktorisch wird auch das von der Evolution in wenigen Sekunden geregelt. Wir wissen über empirische Forschung, was das angeht, dass innerhalb von wenigen Sekunden jenseits der Sprache vollkommen klar ist, ob ich mit diesem Menschen in irgendeinen Kontakt trete oder nicht.
Und wenn ich dann in Kontakt trete, wenn mein Körper mir signalisiert hat, tu es, was ja schon schwierig genug ist für viele Menschen, mich eingeschlossen, was passiert dann in uns?
Dann passiert etwas, was wir allgemein dann Verliebtheit nennen. Dann steigt das Fremde des anderen in uns auf. Wir gehen in klassische Stammhirnreize, wir gehen in Adrenalin, wir sind aufgeregt. Gleichzeitig projizieren wir aber auf diesen Fremden, den wir ja gar nicht kennen, all unsere Hoffnungen und dann geht das ganze Karussell von Verliebtheit los.
Du therapierst Leute, Paare auch, aber auch Menschen, die sich unglücklich verliebt haben oder kommen die nicht mit sowas zu dir?
Die kommen weniger zu mir. Also ich bin hauptsächlich als Paartherapeut tätig, betreue hauptsächlich Menschen, die in vielen, vielen langjährigen Beziehungen sind und die dann damit kommen. Aber ich habe natürlich auch Menschen, die vor dem Rätsel stehen, wie es sein kann, dass aus dieser Verliebtheit am Ende keine Liebe wird. Und da weise ich immer darauf hin, dass das wirklich, obwohl es sprachlich so tut, nichts miteinander zu tun hat.
Wo ist der große Unterschied? Wir haben jetzt gerade biochemisch viel besprochen. Wo liegt da der Unterschied zum Beispiel?
Biochemisch liegt der Unterschied darin, dass wir in der Verliebtheit, wie gesagt, in ganz frühen atavistischen Stammhirnreizen agieren. Ist ja auch logisch.
Also atavistisch muss man ganz kurz erklären, was sozusagen zurückgeht ganz auf unsere Vorfahren.
Ja, ja. Also wir müssen immer überlegen, was hat sich die Evolution oder wenn wir an einen Gott glauben, Gott dabei gedacht, der wollte, dass wir uns jenseits der Sprache vermehren. Das ist die Idee, wie eine Spezies überlebt. Das ist das, was dann passiert. Und in diesem Zustand der Verliebtheit sind wir, wie gesagt, in Stammhirnreizen. Wir haben ganz bestimmte Botenstoffe und wir haben diese Projektion auf den anderen und gleichzeitig das Fremde. Das Fremde macht uns Angst. Das ist aber auch etwas, was Adrenalin hervorbringt. Das ist für die Verliebtheit sehr gut. In der Liebe gehen wir, und das können Neurobiologen mittlerweile sehr gut nachweisen, in Großhirn-Vorderhirn-Aktivitäten. Also wo ganz anders hin im Gehirn und wir sind gleichzeitig in den Botenstoffen, dann bei Serotonin, Oxytocin. Serotonin ist für Zufriedenheit zuständig, Oxytocin für Bindung. Interessanterweise geht in der Verliebtheit Serotonin, also Zufriedenheit, runter. Man könnte ja meinen, es passiert genau umgekehrt. In der Verliebtheit geht das hoch, aber wir haben Verliebtheit in einem Serotonin-Zustand wie im Grunde genommen depressive, aber die Adrenalin knallt so rein, weil Adrenalin ein sogenannter lauter Botenstoff ist, den wir sofort merken, weil es ein Alarmzustand ist, während Serotonin, Oxytocin sogenannte leise Botenstoffe sind. Im Zustand der Liebe, und das ist das Problem dann später, glauben wir, dass es normal ist und sind mehr oder weniger gelangweilt. Und deshalb sind sehr viele Menschen extrem konditioniert auf Verliebtheit, weil es so aufregend ist.
Und suchen diesen Kick auch immer wieder.
Und suchen dann diesen Kick. Und wenn ich in meiner persönlichen Menschwerdung ab 14, 15, 16 und danach quasi diese besonderen Kick nur mit Verliebtheit assoziiere, nur mit Verliebtheit erlebe, suche ich quasi, um mich selbst lebendig zu fühlen, immer wieder neue Verliebtheit.
Und kann dann Liebe auch gar nicht erfahren?
Und kann dann, wenn ich quasi nur das in den Vordergrund stelle, in dem Moment, in dem die Verliebtheit in die Liebe wandert, das nicht als Liebe wahrnehmen, sondern behaupte, jetzt sei es langweilig.
Ich kenne Menschen, die sind immer nur so ein Jahr, eineinhalb mit jemandem zusammen, dann ist wieder Schluss. Das ist so ein ständiges Verlieben, Entlieben, Verlieben, Entlieben. Und bei manchen von denen, ich hoffe, sie hören jetzt nicht zu, hat es für mich so fast schon was Pathologisches, bisschen krankhaft vielleicht sogar. Holger, ist das zu hart von mir, wenn ich sage, dass das fast ein bisschen krankhaft ist?
Nein, nein. Da folgt ja jemand seinem Muster, das er dann auch nicht durchbricht. Das passiert uns im besten Fall 3-4 Mal und dann fragen wir uns, warum uns das passiert. Partnerschaft ist ja immer ein Aushalten von Differenz. Wenn ich aus der Verliebtheit rausgehe, in die Liebe komme, stelle ich die fest. Also die Differenz. Das muss ich akzeptieren. Wenn ich das nicht will, dann gehe ich quasi immer wieder in das gleiche Erleben von neuer Verliebtheit und glaube, dass damit alles geregelt ist. Der Körper reguliert aber Verliebtheit runter, weil für den Körper ist das ein Gefahrenzustand. Entsprechend sorgt der verlässlich dafür, dass Verliebtheit nachlässt. Mhm. Das begreifen die meisten irgendwann zwischen 25 und 35. Wenn das Menschen nicht begreifen, dann bleiben die irgendwo hängen, ob man das pathologisch nennt oder wie auch immer. Es ist auf alle Fälle durchaus medizinisch erklärlich und entsprechend kann man dann auch sagen, ich will da irgendeine Veränderung initiieren. Es gibt ja auch Menschen, die gar kein Interesse an Verliebtheit haben.
Zum Beispiel? Kennst du das?
Ich kenne das von vielen meiner Klienten, die ganz explizit sagen, sie möchten den Zustand der Liebe mit einem Partner erfahren. Für sie ist diese Verliebtheit nur ein unumgänglich notwendiges, aber nervendes Zwischenobjekt, das sie möglichst schnell überwinden wollen, um dann in die Liebe zu kommen. Mhm. Das gibt's auch. Mhm. Aber darüber spricht natürlich keiner, weil das nicht interessant ist.
Ist das eine Frage auch von Generationen, welchen Teil dieser romantischen Beziehungen man interessant findet?
Natürlich müssen wir auch der Tatsache ins Auge schauen, dass im Zeitalter von kompletter Digitalisierung mit einer permanenten Verfügbarkeit eines Smartphones in unserer Hand, dass er uns auch Zugriff zu sozialen Medien gibt, der Reiz oder die Hemmschwelle, also beides, der Reiz ist höher und die Hemmschwelle ist niedriger, um quasi permanent neue Begegnungen herzustellen, um uns permanent in einer neuen Verliebtheit zu halten. Das war vor 20, 30 Jahren gar nicht verfügbar, beziehungsweise nur mit hohem Aufwand verfügbar. Und das ist nicht mehr so. Wir können quasi in jeder Kommunikation, jedem Streit oder in jeder Enttäuschung, jeder Langeweile sofort irgendwie auf Tinder gehen oder andere Portale und dort neue fremde Kontakte herstellen.
Das klingt ein bisschen wie eine Sucht. So wie du es beschreibst zumindest.
Ja, ich bin da sehr vorsichtig, wenn es um Begrifflichkeiten, also pathologische Begrifflichkeiten von Sucht geht. Aber ich bin gleichzeitig natürlich bereit, darauf hinzuweisen, dass das eine sogenannte sehr einfache Außenregulation ist. Ich kann mein inneres Gelangweiltsein oder mein inneres Ankommen dadurch sofort wieder irgendwo anders hinführen, indem ich mir irgendeinen Reiz schaffe. Und der Mensch ist diesbezüglich schwach. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich das. Mhm. Und das passiert dann.
Mhm. Wie kann man Liebe von Verliebtsein unterscheiden und wie kann man das eine ins andere überführen, also mutmaßlich Verliebtheit in Liebe?
Indem wir akzeptieren, dass jede Verliebtheit, wenn sie denn Bestand hat und wir mit dem richtigen Partner zusammen sind, immer notwendigerweise in Liebe übergeht. Dass wir also vorher wissen, dass dieser Zustand der Aufregung vorbei sein wird und dass wir das akzeptieren. Die Unterschiede quasi neurologisch, Botenstoff hatten wir schon besprochen. Für viele ist dann dieser Zustand der Liebe von Ankunft, von Beziehung, von Tiefe, einen, den sie so gar nicht für sich wahrnehmen und glauben, sind in der Langeweile. Und darauf immer wieder hinzuweisen, hilft oftmals denjenigen, die sagen, es ist nicht aufregend, gleichzeitig zu begreifen, dass sie in einer hohen Zufriedenheit mit jemandem zusammen sind. Ich habe ja gar kein Interesse daran, dysfunktionale Beziehungen aufrechtzuerhalten. Trotzdem beobachte ich immer wieder, dass sehr, sehr viele Menschen glauben, sie können einer anhaltenden Verliebtheit sein. Und das einfach mal ganz klar zu formulieren, dass das nicht geht, sorgt schon bei vielen Paaren dafür, dass sie das, was sie gemeinsam haben, akzeptieren und damit besser umgehen, zugewandt, offen sind und nicht glauben, dass sie jetzt plötzlich mit dem falschen Partner zusammen sind, der ein Jahr zuvor noch der Richtige war.
Ist permanentes Verliebtsein gefährlich?
Naja, es gaukelt uns zumindest vor, dass wir in einer spezifischen Form der Lebendigkeit sein können, die anhaltend zu wiederholen ist. Und das dummerweise eben dann immer mit einem anderen. Das heißt, die Gefahr besteht darin, dass wir uns nie darauf einlassen, dass wir eventuell schon mit dem Richtigen zusammen sind.
Holger Kunze, Paartherapeut. Und beim nächsten Mal klären wir dann, wie man in einer von liebevollen, längeren Beziehung auch wieder verliebt sein kann. Aber das ist vielleicht ein anderes, sehr, sehr großes Kapitel. Vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Also, traut euch, euch zu verlieben, euch zu verknallen, ist immer wie so ein kleiner Rausch. Nur den gelegentlichen Kater danach, den muss man leider immer noch irgendwie ertragen. Sorry. Das war die Ab 21. Völlig geflasht, warum wir uns Schock verlieben. Kritische oder verliebte Mails auch gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Am Mikro war Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.